Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu alladhi khalaqa السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 11. Dezember 2020, gleich dem 21. Asar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif, USA müssen sich das Recht verdienen, JCPOA wieder beizutreten. Iran, Vorlegung von Analysen liegen außerhalb der IAEA-Pflichten. Iran drängt auf globale Wachsamkeit angesichts des Wiederauflebens des IS. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif, USA müssen sich das Recht verdienen, JCPOA wieder beizutreten. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sagte, die USA seien verpflichtet, zum Atomabkommen von 2015 zurückzukehren, aber sie sollten sich zunächst bemühen, sich das Recht dazu zu verdienen, indem sie ihren Verpflichtungen aus dem von den Vereinten Nationen vor über 2 Jahren gebilligten Pakt nachzukommen. In einem Interview mit dem in Teheran ansässigen Arman Media Cultural Institute, das am Donnerstag online veröffentlicht wurde, sagte Zarif, dass die meisten Experten der Meinung sind, dass der gemeinsame umfassende Aktionsplan JCPOA eine große Leistung für die Islamische Republik sei. Obwohl die USA ihre Teilnahme an dem JCPOA eingestellt haben, können sie die Umsetzung des Abkommens gemäß Artikel 25 der Charta der Vereinten Nationen nicht verhindern, fügte er hinzu. Die Vereinigten Staaten sind verpflichtet, zum JCPOA zurückzukehren. Und damit die USA Mitglied des JCPOA werden können, müssen sie versuchen, die Mitgliedschaftsbedingungen zu erfüllen, sagte der iranische Top-Diplomat. Wir sind offen für die Rückkehr Amerikas zum JCPOA, aber es muss sich das Recht verdienen, zum Abkommen zurückzukehren, indem es seinen Verpflichtungen nachkommt. An anderer Stelle in seinen Ausführungen betonte Zarif, dass Iran allen seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA nachgekommen sei und dass bisher niemand gesagt habe, dass sich das Land vom Abkommen zurückgezogen habe. Wir sehen die Zukunft nicht pessimistisch. Die Vereinigten Staaten haben die Rechte des iranischen Volkes verletzt, aber sie konnten nichts anrichten. Amerika ist in dieser Angelegenheit ein Verlierer, wir waren aber auch keine Gewinner, weil die Menschen unter Druck standen. Dieses Spiel kann zu einem Win-Win-Spiel werden, sagte er. Iran, Vorlegung von Analysen liegen außerhalb der IAEA-Pflichten. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien hat auf die jüngsten Äußerungen des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, über das JCPOA reagiert. Die Bereitstellung jeglicher Bewertungen und Analysen liege außerhalb der IAEA-Mission in Bezug auf den JCPOA, schrieb Kozem Radibobodi am Freitag auf Twitter. Kozem Radibobodi twitterte am Freitagmorgen, die einzige Rolle der Agentur im JCPOA besteht darin, nukleare Aktivitäten zu überwachen und zu überprüfen und diesbezüglich aktualisierte Berichte vorzulegen. Ungeachtet der Untreue der Europäer gegenüber dem Atomabkommen, behauptete Grossi am Mittwochabend in einem Interview mit Sky News, die Umsetzung des Entwurfs eines strategischen Aktionsplans gegen die US-Sanktionen sei eine Abweichung vom JCPOA. Nach der Ermordung des iranischen Atomwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh billigte das iranische Parlament letzte Woche mit überwältigender Mehrheit den Entwurf eines strategischen Aktionsplans, der darauf abzielt, den gegen das iranische Volk verhängten Sanktionen entgegenzuwirken und die Interessen des Volkes zu wahren. Gemäß den Artikeln 26 und 36 des JCPOA hat Iran das Recht, seine Verpflichtungen ganz oder teilweise auszusetzen, wenn die anderen Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Iran drängt auf globale Wachsamkeit angesichts des Wiederauflebens des IS. Die internationale Gemeinschaft müsse Iran zufolge wachsam bleiben, da extremistische und terroristische Ideologien noch am Leben sind und versuchen könnten, die vor 3 Jahren offiziell besiegte Terroristengruppe IS wiederzubeleben. Im Dezember 2017 erklärte der irakische Premierminister Haidar al-Abadi den endgültigen Sieg über die IS-Terrormiliz, nachdem die irakischen Streitkräfte ihre letzten Überreste aus dem Land vertrieben hatten, 3 Jahre nachdem die Terroristengruppe etwa ein Drittel des irakischen Territoriums erobert hatte. Am 3. Jahrestag der Ankündigung veröffentlichte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, am Freitag eine Erklärung, um vor dem Wiederaufleben solcher Takfiri-Terroristengruppen zu warnen. Er sagte, obwohl die Streitkräfte des IS besiegt wurden, würde die takfiristische, inhumane und terroristische Denkweise fortleben und die offenkundigen und verdeckten regionalen und überregionalen Unterstützungen für diese Gruppe würden fortgesetzt. Es ist notwendig, dass die internationale Gemeinschaft angesichts der Verbreitung dieser Ideologie und des Wiederauflebens dieser Strömung wachsam bleibt, sagte der iranische Sprecher. Er gratulierte der irakischen Regierung und Nation zum Jahrestag ihres Sieges über die Terroristengruppe und begrüßte den Sieg als Ergebnis der festen Entschlossenheit und der Stärke der irakischen Regierung und Nation sowie aller Militär- und Sicherheitskräfte von Irak. Der Sprecher hob die Unterstützung Irans für den Irak im Kampf gegen die IS-Terroristen hervor und sagte, die iranische Regierung und Nation hat der irakischen Regierung und Nation immer zur Seite gestanden und wird keine Mühe scheuen, zur Solidarität, Sicherheit, Stabilität, Entwicklung und zum Wohlstand und Aufbau des Irak beizutragen. 2 US-B-52-Bomber fliegen über den Persischen Golf. Am Donnerstag sind 2 B-52-Bomber von einer Basis in Louisiana in den Nahen Osten geflogen, während die Spannungen in der Region nach der Ermordung eines prominenten iranischen Atomwissenschaftlers zugenommen haben. Die eingesetzten Langstreckenbomber verließen die Barksdale-Luftwaffenbasis kurzfristig ohne Unterbrechung und flogen im westlichen Teil des Persischen Golfes in der Nähe von Bahrain und Katar, bevor sie in den saudi-arabischen Luftraum zurückkehrten, zitiert die Washington Post einen Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Es war die 2. derartige Mission in 2 Monaten. Vor einigen Tagen hat das US-Militär den Flugzeugträger USS Nimitz zusammen mit anderen Kriegsschiffen zurück in den Persischen Golf gebracht. Ein US-Militärbeamter teilte dem CNN mit, dass der Einsatz Kampfunterstützung und Luftschutz für amerikanische Truppen bieten soll, die sich bis zum 15. Januar aus dem Irak und Afghanistan zurückziehen, bevor US-Präsident Donald Trump sein Amt verlässt. Die Ankündigung erfolgte nach der Ermordung des iranischen Atomwissenschaftlers Fakhrizadeh, der am 27. November bei einem gezielten Anschlag in der Nähe von Teheran den Märtyrertod fand. Trump kündigt Normalisierung der Beziehungen zwischen Marokko und Israel an. US-Präsident Donald Trump hat die Normalisierung der Beziehungen Marokkos zum israelischen Regime angekündigt. Die 2 großen Freunde der USA, Israel und das Königreich Marokko, hätten sich darauf verständigt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, schreibt Trump am Donnerstag auf Twitter. Der US-Präsident erklärte zudem, dass die USA Marokkos Souveränität über die Westsahara anerkennen würden. Job nutzte Marokkos Westsahara-Behauptung als Verhandlungsgrundlage in Gesprächen mit Marokko, um den Deal zu sichern. Er erklärte sich damit einverstanden, Rabats Souveränität über das Gebiet anzuerkennen. Das seit langem ein Streitpunkt zwischen Marokko und den indigenen Sahrawis ist, angeführt von der unabhängigen Polisario-Front mit Sitz in Südalgerien. Die abtrünnige Bewegung versucht, einen unabhängigen Staat in dem riesigen Wüstengebiet zu errichten. Marokko beansprucht die ehemalige spanische Kolonie jedoch seit 1975 als eine ihrer südlichen Provinzen. Die Afrikanische Union erkennt das Gebiet als unabhängigen Staat an. Die Vereinten Nationen haben 1991 einen Waffenstillstand geschlossen und damit einen 16-jährigen Aufstand in der Region beendet, mit dem Versprechen eines Referendums über die Unabhängigkeit, das noch nicht stattgefunden hat. Der Leiter der marokkanischen Beobachtungsstelle gegen die Normalisierung der Beziehungen zu dem israelischen Regime, Ahmed Wehman, verurteilte dieses Abkommen und sagte, das marokkanische Volk werde mit aller Kraft Widerstand dagegen leisten. Die scheidende Regierung von US-Präsident Donald Trump befindet sich nun auch in Gesprächen mit Marokko, um das Königreich mit mindestens 4 hochentwickelten großen Luftdrohnen auszustatten. Das Abkommen, das seit mehreren Monaten im Gange ist, wird nun zu einer Zeit ausgehandelt, in der Marokko sich bereit erklärte, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Die Beziehungen Marokkos zu Israel sowie der Verkauf von US-Drohnen könnten jetzt die Instabilität in der Region verstärken, warnen Experten. USA verhängen Sanktionen gegen den Jemen. Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag 5 jemenitische Einzelpersonen unter dem Vorwand der Verletzung der Menschenrechte auf die Sanktionsliste gesetzt. Laut dem US-Finanzministerium sind der Leiter der Sicherheitsorganisation der Regierung der Nationalen Rettung, Abdul Hakim al-Khibani, sein Stellvertreter Mutlaq Amir al-Marani und ein Mitglied der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, Abdul Qadir al-Shami, von den Sanktionen betroffen. Die Ansarullah-Bewegung reagierte auf die US-Sanktionen. Muhammad Ali al-Houthi, Vorsitzender des obersten Revolutionskomitees des Jemen, bezeichnete das US-Vorgehen als terroristisch. Dieser hochrangige Verantwortungsträger der Ansarullah-Bewegung schrieb auf Twitter, die Sanktionen der USA, die selbst eine Führungsrolle bei den Aggressionen und Angriffen auf das jemenitische Volk haben, sei verurteilt und illegal. Es gebe kein Gesetz, das es den USA erlaube, andere zu sanktionieren, so al-Houthi. Die USA sind selbst Hauptunterstützer der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition gegen den Jemen. Die Armee und Volkskomitees des Jemen haben bisher mehrmals Dokumente über die Beteiligung der USA und Saudi-Arabiens an der Tötung der jemenitischen Zivilisten vorgelegt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 0 Grad, Mashhad minus 3 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump sieht sich nach wie vor als Sieger der Wahl in den Vereinigten Staaten und versucht weiterhin, Wahlbetrug nachzuweisen. Über die angebliche organisierte Wahlfälschung in den USA sprachen wir mit Christoph Herstel, dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorkny.
Ja, danke schön. Herr Hossel, US-Wahl, das ist weiter das Hauptthema oder eines der Hauptthemen der internationalen Medien. Trump beharrt weiter auf Wahlbetrug. Von einer Wahlniederlage will US-Präsident nichts hören. Er glaubt dran, doch noch den Sieger für sich verbuchen zu können. Das stellte er bei einem Auftritt in Georgia klar, bei dem es eigentlich gar nicht um ihn selbst gehen sollte. Sie haben, Herr Hossel, auch da recherchiert. Deshalb möchte ich Sie darum bitten, uns darüber zu informieren, was sind die Dinge, die Sie dabei herausgefunden haben.
Das ist, lieber Herr Schorkny, im Prinzip eine Mischung aus Informationen von verschiedenen Quellen und auch verschiedene Arten von Informationen. Ich möchte vielleicht mit der sensationellsten neuen Information beginnen, die vor einigen Stunden den Trump-Anwalt Rudy Giuliani dazu gebracht hat, ein eigenes Video rauszubringen und darin auch Videobelege zu zitieren. Da geht es um einen Filmbeleg aus der Auszählungsstelle Fulton County in Georgia. Und da wird gezeigt, Uhrzeit 23.05 Uhr örtlicher Zeit in den USA in der Wahlnacht am 3. November. Und da ist ein ganz eindeutiger, krasser, klarer Wahlbetrug. Da sieht man vor der Kamera, allein bei Rudy Giuliani, da gibt es noch Gesamtmaterial, das Team arbeitet das gerade durch. Da sind 4 Kameras dabei gewesen. Ich will mal vorneweg sagen, eine Kamera hat klar belegt, dass eine Wahlbeobachtung wie gesetzlich und verfassungsmäßig vorgeschrieben in den USA dort nicht stattfand, die ganze Zeit über nicht, weil der Tisch der Wahlbeobachter so weit weg stand von der tatsächlichen Auszählung und Behandlung der Stimmen. Also ich will Ihnen kurz sagen, normalerweise sieht das eben so aus, da sitzt einer in der Mitte, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, und dann steht links ein Demokrat und rechts ein Demokrat oder umgekehrt, aber die gucken dem direkt über die Schulter, die sehen jeden Fliegendreck sozusagen auf dem Papier. Die können sehen und wenn sie wollen auch spüren, wie soll man sagen, ob das Papier glatt ist oder geknittert. Die wissen, in welchem Zustand kommt das an. Sieht das aus wie eine Briefwahlstimme oder ist das so quasi druckfeucht, dass man das und glatt und klar und nie irgendwie angefasst worden, dass man das Gefühl hat, das kam in einem großen Haufen aus einem Drucker und ist gefälscht. Das sind ja die Themen, um die es hier tatsächlich geht. Und der Filmbeleg, der zeigt dann dies, da wurden also 3 Koffer, Giuliani hat nur 2 gesehen, warum weiß der Teufel, 3 Koffer unter einem schwarz bedeckten Tisch herausgezogen mit massenhaft Stimmen drin. Und die wissen also nach einer technischen Erkundigung, dass so eine Wahlzählmaschine in der Stunde 3000 Stück bearbeiten kann. Die haben da aber 5 Tische, da sind aber noch 2 nicht im Bild. Ich weiß nicht, warum Rudy Giuliani darauf nicht eingeht. Aber er hat allein natürlich ausgerechnet, 5 Tische, 2 Stunden waren die da alleine und haben da rumgefummelt mit diesen seltsamen Stimmen, die sie irgendwo aus einem Koffer unter einem Tisch hervorgezogen haben, als nicht ein einziger Wahlbeobachter mehr da war, eben ab 23.05 Uhr. Da rechnet er dann aus, das macht also 30.000 Stimmen, die sie da für Biden hätten organisieren können. Und jetzt kommt das Krasse eben bei der Geschichte, dass in Georgia, das ist ja ein republikanischer Staat eigentlich, Biden offiziell gewonnen hat mit genau 12.000 Stimmen Vorsprung. Und wenn man sieht, dass hier alleine 30.000 für Biden generiert werden konnten, illegal, nicht? Das ist also natürlich schon krass, aber es geht ja noch weiter mit diesem verdammten Georgia, wenn ich das mal sagen darf, wo die Demokraten ja die Auszählung organisiert haben, das wurden 20.000 Stimmen gewertet ohne Wohnsitznachweis. Das geht gar nicht. Und dann gibt es 231.188 Stimmzettel, die nicht, also Briefwahlstimmen, die nicht im Rücklaufverzeichnis, wenn also Briefwahlstimmen eingehen, gehen die in ein Verzeichnis. Die sind dann nicht verzeichnet. Davon hat man bis zum Wahltag immerhin 134.588 ausgesondert oder gestrichen. Aber da bleibt eben noch eine ganze Menge Rest, nicht? Und das sind 96.600, die wurden gezählt vermutlich für Biden und das ist illegal. Und dann haben sie jetzt in Georgia, das ist neu, eine Experten-eidesstattliche Erklärung. Und der wehrt sich also gegen dieses Wahlergebnis und sagt, das sei nicht in Ordnung und könne man nur davor warnen, das anzuerkennen. Und Expertenstellungnahmen als eidesstattliche Erklärung gelten als Beweis, als Proof, nicht nur als Beleg oder, wie soll man sagen, freundliche Meinung zum Thema. Und das wiederum ist gut für eine Gerichtsbefassung mit der Sache. Das ist also jetzt alleine Georgia. Also wir merken uns 12.000 Stimmen Vorsprung für Biden und buchstäblich, wie soll man sagen, weit über 100.000 Stimmen, etwa so knapp 150.000 Stimmen, wenn man alle drei Punkte mit der Kamera, dann die ohne Wohnsitznachweis und die eine Stimmzettel, die nicht hätten gezählt werden dürfen, nämlich aus dem Rücklaufverzeichnis, wo sie nicht verzeichnet sind, 96.000. Das alleine macht also einen krassen Fall für Georgia. Das geht so gar nicht weiter. Jetzt wächst der Druck auf den Gouverneur und auf die, wie soll man sagen, Parlamentarier in diesem Bundesstaat, die Bundesstaatsparlamentarier, die nämlich das verfassungsmäßige Recht haben, die Wahlmänner zu bestimmen. Und ich gucke einmal, während wir sprechen, ganz schnell, Georgia steht, glaube ich, für 16, genau, für 16 Wahlmänner. Und der andere krasse Fall ist eben Pennsylvania, wo so irrsinnig viel passiert ist. Eine Briefwahl dort bei dieser Wahl 2,5 Millionen Stimmen. Normalerweise waren das 400.000. Das ist eben die Geschichte. Und wir haben hier eine ganz schräge Situation, weil da eben so viele Stimmen illegal aufgetaucht sind. Pennsylvania ist vollkommen umstritten. Da stimmt nichts. Das kann man einfach mal so abhaken im Prinzip. Aber wir schauen noch in zwei, drei andere Staaten. Da geht es nach Michigan. Den hat Biden gewonnen, offiziell mit 154.000 Stimmen Vorsprung. Da ist aber die krasseste Wahlfälschung passiert mit der besten eidesstattlich erklärten Zeugin. Um 6.30 Uhr morgens, also 6.30 Uhr, wurden tatsächlich mehr als 194.000 Stimmen für einen Schlag am 4. November morgens für Biden verbucht. Auf einen Schlag. Und die Zeugin sagt, wir wurden wochenlang vorher, wie soll man sagen, geschult und darauf hingewiesen, wie fälschen wir, wie zählen wir falsch und wie prüfen wir auf jeden Fall nicht, sondern geben einfach so in den Zähler. Und das ist eine sehr schwierige Sache. Und wenn diese 194.000 Stimmen, Entschuldigung, geprüft werden könnten, dann ist der Biden-Vorsprung hier auch erledigt. Das war Michigan. Und Michigan zählt, was sagen wir, für nochmal 16 Wahlmänner. Pennsylvania zählt für 20 Wahlmänner. Alleine Pennsylvania und Georgia und dann ist Bidens Sieg nur noch hauchdünn, nämlich mit 2 Wahlmännerstimmen. Jetzt kommt aber Michigan hinzu. Dann hat er schon tatsächlich einen Nachrang von, ist er 14 Stimmen hinter Trump. Und jetzt kommt Wisconsin. Auch das ist eine krasse Geschichte. Morgens um 3.42 Uhr gehen da plötzlich zigtausend Stimmen nur für Biden ein. Man hat wieder das Gefühl, keine Wahlmänner da, keine Beobachter, niemand konnte das kontrolliert. Und zack, fällt der Staat, der eigentlich für Trump gestimmt hatte, plötzlich an Biden, der da mit 20.000 Stimmen Vorsprung gewählt wird, und das ist eben schlecht auch für Bidens Vorsprung, in der Höhe von 10 Wahlmännern. Wir gucken in den letzten Staat in dieser Reihenfolge, da geht es um Arizona. Biden wieder ganz knapp mit 10.500 Stimmen Vorsprung. Typischer, wie auch die anderen, typischer Swing State, also das waren vorher republikanische Staaten. Und jetzt plötzlich soll das also hier in Arizona auch schiefgegangen sein. Da ist Folgendes passiert. 11.000 Stimmen mehr wurden abgegeben und gezählt, als es überhaupt Wahlberechtigte gibt. Das ist natürlich vollkommen verrückt, wenn Biden gerade mit 10.500 Stimmen Vorsprung gewinnt. Dann gibt es 500.000 abgegebene illegale Stimmen. Und jetzt kommt der berühmte Maricopa County, also der Wahlbezirk Maricopa. Da hat das oberste Gericht von diesem Wahlbezirk die Wahlanfechtung bisher abschlägig beschieden. Jetzt ist aber ein Oberst, ein amerikanischer Armeeoberst und Experte gekommen und hat erklärt, Achtung, die Dominion-Wahlmaschinen, darüber hatten wir gesprochen, die laufen nicht ganz richtig da, die haben falsch gezählt. Jetzt muss Arizona einen Audit, eine offizielle gerichtliche Prüfung dieser Wahlmaschinen vornehmen in diesem Wahlbezirk Maricopa, in dem aber das Gericht schon gesagt hatte, nee, wir prüfen nichts. Und das bedeutet hier an dieser Stelle, auch Arizona könnte kippen. Und damit haben wir einen wichtigen Punkt. Ich will vielleicht noch ganz kurz etwas zur Statistik sagen. Das treibt die Amerikaner auch um. Es gibt so Staaten in den USA aus der Geschichte der ganzen Vereinigten Staaten aus 200 Jahren, das ist belegt, wer in Ohio und Florida gewinnt, wird auch Präsident. Also immer wenn einer Präsident geworden ist, hat man geguckt, aha, Ohio und Florida waren die Gradmesserstaaten, die beiden. Und beide Staaten hat Donald Trump gewonnen, nicht Joe Biden. Aber er wurde zum ersten Mal, Bruch der ganzen Geschichte, nicht zum Präsidenten gewählt, nach offizieller, wie soll man sagen, eine Stimmauszählungs, wie soll man sagen, Lage. Das ganze amtliche Endergebnis ist ja noch nicht da. Dann gibt es sogenannte Bellwether-Staaten. Das sind Staaten, die sind Trendstaaten, nach einem bestimmten System wird das herausgefunden. Auch traditionell in den USA seit vielen zig Jahren. Und es gibt in dieser Wahl 19 solche Trendsetter-Staaten. Und Trump hat von diesen 19 Staaten, jetzt halten Sie sich fest, 18 gewonnen. Mit anderen Worten, was immer hier passiert ist in dieser Wahl, ist vollkommen gegen jede normale statistische Möglichkeit. Das ist eben das große Problem, das wir da haben. Und wir haben so ein paar andere Anormalitäten, das werde ich jetzt unseren Zuhörern ersparen, das wird zu lang. Aber im Prinzip ist die Sache kristallklar in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia und Arizona, möglicherweise auch in Nevada. Aber in diesen ersten 5 Staaten, die ich genannt habe, das sind sogenannte Swing-Staaten, die sind da übergewechselt, da stimmt es mit den Wahlergebnissen und den Zählungen gar nicht. Und Rudy Giuliani hat in seiner Sondersendung vor ein paar Stunden nochmal gesagt, wir haben 700 eidesstattliche Erklärungen und wir haben 400 eidesstattliche Erklärungen von ausgeschlossenen republikanischen Wahlbeobachtern. Und das ist interessant. Und in Pennsylvania war es eben wohl so, dass die Wahlbeobachter rausgeflogen sind, haben sich dann einen Gerichtsbeschluss geholt, dass sie doch reingelassen werden müssen. Und das hat eben gerade in einer Sendung von Fox News eine Richterin, die da eine eigene Sendung hat, Janine Pirro, die hat also klar gesagt, nee, Leute, das geht nicht. Nachdem der Gerichtsbeschluss draußen war, hat man sie in Pennsylvania immer noch nicht zusehen lassen. Das ist natürlich besonders krass, weil dann man eben sagen muss, die Stimmen, die dann gezählt wurden, ohne die Beobachter, die kann man eigentlich gar nicht werten, weil man überhaupt nicht weiß, was da passiert ist. Das ist also die Lage und die ist so, dass ich nicht mehr glaube, dass das für Joe Biden so glatt gehen kann. Ich glaube auch nicht mehr, dass unsere, ich will mal sagen, Kartellmedien in der Lage sind, weiterhin zu behaupten, das sei alles unanfechtbar und Trump sei nur ein bisschen verrückt. Das kann man so nicht mehr aufrechterhalten. Es gibt immerhin ein Kartellmedium, nämlich Fox News, die hier nun schon auch klar sich geäußert haben, dass es so nicht geht.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Musik.
Seien Sie gegrüßt, verehrte Damen und Herren. Die Provinz Golestan im Norden Irans ist weiterhin Ziel unserer Rundreise. In den letzten Wochen sprachen wir über geografische und natürliche Gegebenheiten der Provinz sowie über einige Städte. Golestan ist die wichtigste von Turkmenen angesiedelte Region. Daher möchten wir heute zunächst über diese ethnische Gruppe sprechen. Seit Tausenden von Jahren leben die Turkmenen neben den Türken und Mongolen in Zentralasien. Ihr Leben richtet sich nach den klimatischen Bedingungen ihrer Umgebung und dem sozialen Umfeld und in ihrem Falle bedeutet das, dass sie ihren Lebensunterhalt mit Tierhaltung und Viehzucht betreiben. Durch den Wechsel der Jahreszeiten waren die Turkmenen gezwungen, immer wieder mit ihren Herden umzuziehen, so dass sie sich auf einer ständigen Suche nach Weidenland befanden. Dieses Wanderleben und ihre Mobilität, die sie nicht an einem Ort sesshaft werden lässt, haben aus den Turkmenen ein tapferes und fleißiges Volk gemacht. Immer wenn es die Not oder die Gelegenheit geboten, haben sie sich mutig in neue Abenteuer gestürzt. So können manche ihrer Plünderungen in die umliegenden Regionen Grund in den dürren Zeiten zunehmender Bevölkerungszahl und plötzlichem Tod ihrer Tiere gehabt haben. Es hat immer einen ununterbrochenen Wanderstrom türkischer und mongolischer Völker aus Zentralasien in andere Länder gegeben, hauptsächlich Richtung Iran und China. Das sibirische Flachland und das tibetische Hochland mit dem Himalaya-Gebirge waren ja eigentlich keine rechte Alternative zur Ansiedlung dieser Stämme. Im Laufe seiner mehrere tausend Jahre alten Geschichte und bis zur Herrschaftszeit der Sassaniden, die stets machtvoll über ihr Imperium regierten, hat Iran stets im Nordosten mit Türken und Mogulen in Kontakt gestanden. Als das Schicksal der Sassaniden besiegelt war, zogen diese Völker scharenweise in Regionen im jetzigen Norden von Khorasan. Nach und nach erweiterten sie ihre Herrschaftsgebiete, Weideländereien und Ansiedlungsorte in Sommer- und Winterzeiten und kamen so iranischen Städten immer näher, so dass einige von ihnen sogar auf ein sesshaftes Leben im Dorf und in der Stadt umstellten. Mit der Zeit lernten die Mongolen und Türken die reine iranische Kultur und Zivilisation und gleichzeitig auch Landeroberungen und Landverwaltung kennen. Die Herrscher der Seldschuken und Ghaznaviden, einst Nachfahren von türkischen Zeltnomaden, lebten durch ihre Viehzucht und Tierhaltung. Im 3. Jahrhundert im Mondkalender waren die Türken in verschiedenen Zweige zersplittert, und aus einem dieser Zweige ging später das heutige turkmenische Volk hervor. Das turkmenische Volk bildete sich so im 7. und 8. Jahrhundert nach Hidschra und aus ihr entsprangen dann die turkmenischen Stämme. Viele Turkmenen verfügen über einen legendären Stammbaum, der auf Orusran zurückgeht. Später zweigten zahlreiche Gruppen, Stämme und Völker ab. Die Turkmenen leben heute auf einem Streifen von Osten des Kaspischen Meeres bis zur Merwan-Tappe in der Provinz Golestan und der Region Jargalon in der Provinz Khorasan. Die Turkmenen in Iran teilen sich in zwei Großstämmen auf, die Jumut und die Goklan. Die Jumut leben am Rande des Kaspischen Meeres und im Flachland, die Goklan an den Berghängen von Kolale und Golidag. Da der letztere Stamm früher als andere hier ansiedelte, hatte sich der Landwirtschaft, Gärtnerei, Bienenzucht und Anbau von Sonnenblumen gewidmet. Zu erwähnen ist noch, dass in Jargalon in der Provinz Khorasan die Stämme Tekke und Nachur leben. Die Turkmenen verständigen sich auf Turkmenisch. Die Sprache gehört sprachwissenschaftlich gesehen zu den türkischen Sprachen der Ural-Altaischen Sprachen. Diese Sprachen werden von Bewohnern des chinesischen Turkestan gesprochen. Dabei handelt es sich um einen Ableger der urusischen Sprachen und die Wurzeln der heutigen turkmenischen Sprache.
Die folkloristische Literatur der Turkmenen ist in schriftliche und mündliche Literatur einzuteilen. Die schriftliche Literatur der Turkmenen in Iran und Turkmenistan beginnt vor etwa 500 Jahren. Zu den bekannten turkmenischen Dichtern gehören Dolat Muhammad Azadi aus dem 12. Jahrhundert nach der Hijra, der bekannte Lyriker Mahtum Koli Farori, der klassische Dichter aus dem 13. Jahrhundert Gurban Durdi Salili, Mehmet Vali Kamine aus dem 12. und 13. Jahrhundert und viele andere große Dichter. Die mündliche Literatur der Folklore ist ebenfalls reich ausgestattet und hat großen Einfluss auf die Kultur und Zivilisation der Nachbarn ausgeübt. Geschichten, Märchen, Sprichwörter, Rätsel und Lieder sind begehrte Formen in dieser Literatur. Wir werfen einen kurzen Blick auf den Inhalt turkmenischer Märchen. Da wird vom Leben von Heldentaten und Kämpfen armer und unterdrückter Menschen erzählt. Der turkmenische Held wünscht sich die Rettung seines Stammes von den Fängern der Feudalherren und Gewaltherrscher. Die Helden haben meistens mit zahlreichen und schwierigen Hindernissen zu kämpfen, doch sie können alle Unannehmlichkeiten, die ihr eigenen und das Allgemeinwohl des Stammes verhindern, überwinden. Turkmenische Märchen sind hauptsächlich von Mund zu Mund übertragen worden und haben schließlich unsere Zeit erreicht. Das turkmenische Volk ist reich an einem großen Schatz von Sprichwörtern, die gespickt sind mit kleinen Erzählungen und Redewendungen, in denen die Erfahrungen, Gedanken und Ratschläge der Ahnen vorkommen. Rätselspiele gehören ebenfalls zur turkmenischen Folklore. Dieses Genre in der Folklore kann sich ausgezeichnet mit dem Nomaden- und Wanderleben der Turkmenen vereinbaren. Gereimte Prosa und Gedichte und turkmenische Lieder wurden hauptsächlich von Wandermusikern, den Bakhshi, erfunden und im Umlauf gebracht. Das sind auch die wichtigsten Teile der mündlichen turkmenischen Literatur. In den Liedern werden moralische und pädagogische Ratschläge gegeben, die Schönheiten der Natur gepriesen, Tiere und besonders das Pferd gelobt und liebevoll über Trennung und sinniert und geklagt. In dieser Literatur kommt der Hudi vor, Aphorismus, manchmal in gereimter Form, die Mütter und Schwestern der Kinder an der Wiege vorsingen. Die Hudi sind der Spiegel aller Wünsche und Ideale turkmenischer Frauen. In ihnen kommen traurige Lieder und der Schwermut zum Vorschein. Sie widerspiegeln die innersten Wünsche der Frauen. Im engeren Sinne können die Hudi als Wiegelieder betrachtet werden. In ihnen sind turkmenische Frauen ihren kleinen Liebsten über das Leben um sie herum vor, über alte Geschichten und Traditionen, Wünsche und Sehnsüchte. Schließlich müssen wir noch sagen, dass die Turkmenen den Islam als Glauben haben. Es sind einfache, verantwortungsbewusste, aufrichtige, fleißige und gastfreundliche Menschen. Die Gastfreundschaft in all ihrer Einfachheit ist sehr herzlich. Nach Eintreffen des Gastes wird ein Esstuch ausgebreitet, der Gast bekommt eine Kanne Tee mit Brot serviert, manchmal auch Marmelade, Butter und ein besonders süßes Brot, das von den Gastgebern selbst gebacken ist. Und mit diesen Schilderungen beenden wir unseren ethnischen Rundgang unter den Turkmenen diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter. Bis dahin, Khuda Hafiz.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Auch in diesem Beitrag betrachten wir Wege zur Erreichung einer intakten Ehe und Familie. Die Ehe und Familie ist ein System, in dem alle Mitglieder bestimmte Rechte und bestimmte Befugnisse haben. Die Wahrung der Familie hängt von der Beachtung dieser wechselseitigen Rechte und Pflichten ab. Wird der Grundsatz der Achtung aller Mitglieder der Familie gewahrt, werden Außenstehende sich keine Einmischung in die Privatsphäre der Familie erlauben. Einer der wichtigsten Faktoren, welche die Familienbeziehungen trüben, ist das Ausplaudern von Privatgeheimnissen. Damit sich Mann und Frau verstehen, müssen sie ihre Geheimnisse außerhalb der Familie hüten, denn das Ausplaudern von Geheimnissen des Ehepartners hat negative Folgen. Wenn jemand Geheimnisse für sich behalten kann, so ist das aus der Sicht der Psychologen ein Zeichen dafür, dass er seelisch gesund ist und sich beherrschen kann. Aus der Sicht der Religion ist es ein Zeichen für Glauben. Wenn wir die Geheimnisse anderer für uns behalten, so gewinnen wir ihr Vertrauen. Auf diese Weise werden die Beziehungen innerhalb der Familie und der Gesellschaft gestärkt. Menschen, die Anvertrautes für sich behalten, werden von den anderen geschätzt und genießen ihr Vertrauen. Zweifelsohne hat es eine tiefe Wirkung auf den Ehepartner und die Kinder, wenn beide Eheleute Geheimnisse hüten können. Die Wahrung von Privatgeheimnissen wird von der islamischen Ethik empfohlen. In der Familie verspürt man das Bedürfnis danach gut. Der geehrte Prophet des Islams hat die Wahrung des Ansehens des Ehepartners in der Familie betont und gesagt, dass Mann und Frau außerhalb der Familie mit anderen nicht über ihre Eheprobleme sprechen sollen. Familienexperten sind der Überzeugung, dass Eheleute, deren geistige und emotionale Beziehung sehr begrenzt ist, normalerweise nicht selber miteinander über ihre Probleme und Bedürfnisse sprechen und es ihnen schwerfällt, Gespräche miteinander zu führen. Dadurch werden Familienangelegenheiten generell nach außen getragen. Obwohl dies unvernünftig ist, sehen Mann und Frau keinen anderen Ausweg, außer dass sie ihre Geheimnisse anderen preisgeben, damit der seelische Druck, den sie empfinden, etwas nachlässt. Manchmal werden Privatgeheimnisse ausgeplaudert, weil einer der Ehepartner nicht bereit ist, fruchtbare Kritik zu akzeptieren. Wenn die Kritik am Ehepartner auf richtige Weise und mit wohlwollenden Absichten geschieht, ist die Beziehung zwischen den Eheleuten weniger gefährdet. Wenn ein Ehepartner aber keine konstruktive Kritik ertragen kann, werden die Probleme nach außen durchsickern und andere werden davon erfahren. Der iranische Psychologe Dr. Shadafi sagt über die Wahrung von Ehe- und Familiengeheimnissen: Manchmal wird jemand, der unter Charakterschwäche leidet, um seine Minderwertigkeitsgefühle auszugleichen, versuchen, andere anzugreifen und deren Ansehen zu zerstören. Er ist sogar bereit, durch Preisgabe der Geheimnisse anderer selber zur Ruhe zu finden. Manchmal begegnen wir derartigen Zuständen auch in der Ehe. Einige Frauen oder Männer enthüllen die Geheimnisse ihres Privatlebens vor den anderen, um sich selbst unter Beweis zu stellen und dem Ansehen ihres Ehepartners zu schaden.
Dr. Shadafi sagt in Fortsetzung seiner Analyse über eine weitere Form der Preisgabe von Geheimnissen: Manchmal zwingt ein Ehepartner die Kinder dazu, den anderen Ehepartner zu überwachen. Auf diese Weise sehen sie Misstrauen. Sie zerstören das Vertrauen in der Familie und erziehen Kinder, die als Erwachsene später die Geheimnisse ihres Familienlebens ausplaudern werden. Nicht nur wer Familiengeheimnisse behütet, hat etwas für gute Familienbeziehungen getan, sondern auch wer aufrichtig ist. Aufrichtigkeit lässt Vertrauen entstehen. Ein Mensch ist aufrichtig in Wort und Verhalten, wenn seine Absicht mit dem übereinstimmt, was er sagt und tut. Wenn jemand in Wort und Tat nicht ehrlich ist, leiden die Beziehungen zum anderen. Durch Unaufrichtigkeit entsteht Misstrauen in der Familie und es kommt zu Konflikten. Der Islam lehrt die Aufrichtigkeit und rät, Heuchelei und Doppelmoral zu vermeiden. Die amerikanische Forscherin Virginia Satir, die jahrelang als Familienberaterin tätig gewesen ist, sagt über die Aufrichtigkeit in den Beziehungen zwischen Eheleuten: Für die Entfaltung und das Intaktbleiben der Ehebeziehungen muss es einen klaren Sprech- und Verhaltenskontakt geben. Sprechen und Verhalten sollen ehrlich sein. Unter solchen Bedingungen wird es den Familienmitgliedern möglich, Probleme optimal zu bewältigen. Für eine erfolgreiche Ehe sind viele Faktoren wichtig. Wir haben auf einige wichtige hingewiesen. Für eine Zusammenfassung lassen wir den iranischen Psychologen Dr. Afrooz zu Wort kommen. Er weist auf die Schlüsselfaktoren für gesunde Beziehungen hin und sagt: Die besseren Eheleute denken unter allen Umständen und in jeder Situation durch Wahrung der Werte und zu schützenden Dinge an eine ausgeglichene Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Vorgehensweise und die anderen Mitglieder der Familie. Erfolgreiche Eheleute wissen, dass sie durch Deckung der Bedürfnisse, insbesondere der biologischen und seelischen, die Grundlagen für geistige, seelische Gesundheit des Ehepartners und für den Frieden in der Familie herstellen. Bessere Ehepartner nutzen die konstruktivsten Wege für ein erfolgreiches Leben, indem sie nach Annäherung der Herzen und Verbindung der Gedanken Verständigung und Liebe suchen. Erfolgreiche Ehepartner halten sich von schlechten Verhaltens- und Redegewohnheiten frei. Durch eine freundliche, liebevolle Sprache und Ausdrucksweise und durch gegenseitigen Respekt nutzen sie jeden Faktor zur Verhütung geistig-seelischer Ermüdung und um Abwechslung in ihr Leben zu bringen. Die erfolgreichsten Ehepartner sind die, die nebeneinander zu innerer Ruhe finden und deren Beziehung herzlicher, fröhlicher und wärmer wird, je mehr Zeit seit ihrem Ehebündnis vergeht. Und damit verabschieden wir uns für heute von diesem Thema. Beim nächsten Mal möchten wir über die Erziehung der Kinder und die Eltern-Kind-Beziehungen sprechen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.